Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Plattformen, Profite, Prostitution. Die WOTS beteiligt sich an der Recherche Dirty Payments.
Heute geht es um ein globales Escort-Imperium und den größten Finanzskandal Europas. Dirty Payments heißt die Recherche, bei der mutmaßliche Missstände bei dem französischen Zahlungsdienstleister Worldline und dessen Tochtergesellschaften aufgedeckt wurden. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Frankreich und unterhält Niederlassungen in über 30 Ländern, darunter in zahlreichen europäischen Staaten. Dementsprechend zahlreich waren auch die an der Recherche beteiligten Medien. Koordiniert wurde sie vom europäischen Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations. 21 Medien aus 18 verschiedenen Ländern haben insgesamt daran gearbeitet. Die Recherche Dirty Payments wurde im Juni veröffentlicht und blieb nicht ohne Wirkung, wie wir gleich hören werden. Worldline verarbeitet jährlich rund 500 Milliarden Euro an Kartenzahlungen. Auch in der Schweiz kommen wir praktisch täglich mit Worldline in Kontakt, ohne es überhaupt wahrzunehmen. Als führender Schweizer Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen ist Vertrauen entscheidend, steht auf der Webseite von Worldline Schweiz. Wir gewährleisten die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Branchen- und Sicherheitsstandards, Regeln und Vorschriften. Wie steht es um dieses Versprechen so ganz allgemein beim Konzern Worldline? Während der Untersuchung stach eine Figur prominent heraus, David Azzato. David Azzato, 47, ist Schweizer und lebt heute in Dubai. Er hat sich ein weltumspannendes Netzwerk ausbeuterischer Escort-Websites aufgebaut. Verschiedene Fäden der Dirty Payments-Recherche führen in die Schweiz, weshalb sich auch die WOTS an der journalistischen Detektivarbeit beteiligt hat. Enrico Kampmann ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Enrico Kampmann, ihr habt in der WOTS im Rahmen einer größeren internationalen Recherche auch über einen Herrn berichtet, der David Azzato heißt und in der Schweiz aufgewachsen ist und auch bis 2014 hier gelebt hat und dessen Einkommen er verdankt hat nach einer riesigen Menge von Online-Plattformen aussehenden kleinen Imperium, das er da betrieben hat und er vielleicht immer noch betreibt. Da waren Dating-Seiten dabei, da waren auch Prostitutions-Webseiten dabei. Es ist auch ihm vorgeworfen worden, dass da sich Minderjährige prostituiert haben über seine Seiten. Ihm wurde auch Menschenhandel vorgeworfen in verschiedenen europäischen Ländern und auch in den USA wurden zu solchen Themen Verfahren und Ermittlungen gegen ihn geführt. Wie weit sind denn diese Verfahren gekommen und hat sich die Schweiz auch an diesen Verfahren beteiligt?
Ja, es gab in der Tat mehrere Verfahren. Das wichtigste davon war wahrscheinlich das in Frankreich. Dort wurde er 2011 zu 3 Jahren Haft verurteilt auch. Er hat das dann angefochten und im Berufungsverfahren wurde diese Strafe dann auf Bewährung ausgesetzt. Tatsächlich im Zuge dieses Verfahrens hat Frankreich auch einen internationalen Haftbefehl gegen Azzato ausgestellt. Die Schweiz hat sich allerdings geweigert, diesen umzusetzen und Azzato auszuliefern. Und zwar, die Begründung war, dass eigentlich der Strafbestand der Zuhälterei, weswegen er in Frankreich verurteilt wurde, in der Schweiz nicht strafbar ist. Und ich muss ja auch betonen, ich bin kein Jurist, aber ich denke, es ist durchaus möglich, dass hier er doch zumindest in einem der Länder, auch in Frankreich, irgendwie den Strafbestand der Förderung der Prostitution erfüllt hat. Ich sage, es ist möglich.
Und den hätte man auch in der Schweiz verfolgen müssen.
Genau, den hätte man auch in der Schweiz verfolgen müssen, weil also der Gesetzestext ist, wenn unter anderem eine Person unter Ausnutzung ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zugeführt wird. Und wir wissen ja, dass aus diesen Gerichtsakten aus Frankreich von 2011, dass mehrere Sexarbeiterinnen, die da inseriert haben auf diesen Seiten, sich dazu gezwungen sahen, das ist ein Zitat, sich stärker zu prostituieren, um die Gebühren zu begleichen. Außerdem hatte Personen vor Ort zu diesen Sexarbeiterinnen nach Hause geschickt, um Geld einzutreiben, wenn Zahlungen ausgeblieben sind. Also wirklich massiven Druck ausgeübt.
Du hast gesagt, dass ja wie das größte oder größte Ermittlungsverfahren, das gegen ihn gemacht worden ist. In anderen Verfahren ging es da um ähnliche Tatbestände?
Ja, absolut. Das andere sehr große Verfahren war in den USA. Da wurden Ermittlungen eröffnet 2019 wegen des Verdachts, Menschenhandel, Prostitution und Geldwäscherei ermöglicht zu haben, beziehungsweise ob die Portale darin verwickelt waren. Leider wissen wir nicht, wo dieses Verfahren steht, ob das geschlossen wurde, ob das weiterläuft, weil die amerikanischen Behörden haben auf unsere Anfragen nie reagiert. Und dann vielleicht noch kurz, also die Liste ist recht lang. Es gab 2020 in Rumänien auch noch ein Verfahren, 2013 in Italien, und es ging eigentlich immer um ähnliche Sachen. Auch gab es Hinweise darauf, dass es in Ungarn ein Verfahren gab wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation. Also es geht immer weiter.
Aber wie ist denn das? Ist er einfach derjenige, der da im Internet die Plattformen zur Verfügung stellt, wo dann andere sich einmieten? Hat er direkt mit zum Beispiel Sexarbeiterinnen zu tun? Wie funktioniert da im Internet die Abwicklung von diesen Geschäften?
Also ich glaube, direkt hat er kaum mit den Sexarbeiterinnen zu tun. Er ist da wie viel höher. Er bietet eigentlich die Infrastruktur praktisch für diese Portale. Und diese Portale, die muss man sich vorstellen, das sind eigentlich am Ende nichts anderes als Werbeseiten, wo die Sexarbeiterinnen inserieren, also ihre Profile hochladen, wenn man so will. Muss ich das ein bisschen vorstellen, wenn man sich da durchklickt wie Zalando. Das ist jetzt wirklich ein blöder Vergleich, aber an das hat es mich erinnert, weil man kann dann alle möglichen Filter einstellen, Merkmale wie Größe, Gewicht, Haarfarbe bis hin zu Intimrasur, welche Dienste angeboten werden. Und dann werden einem die Frauen praktisch vorgeschlagen. Und ganz wichtig hier, es sind die Frauen, die zahlen, nicht die Freier. Also der Azzato verdient an den Sexarbeiterinnen. Und zwar ist es so, es gibt eine monatliche Grundgebühr, die ist je nach Portal sehr verschieden. In der Schweiz zum Beispiel ist sie sehr hoch. Bei Sexmodellen in Frankreich sind es, glaube ich, 95 Euro monatlich. Aber wenn man nur diese Grundgebühr zahlt, dann ist man auf der Webseite nicht wirklich sehr prominent vertreten. Man sieht einen nicht. Man kennt das sonst von anderen Webseiten, Facebook, keine Ahnung. Man klickt halt darauf auf das erste Video, was man sieht, blöd gesagt. Und um sich prominenter platzieren zu lassen, muss man nochmal ordentlich draufzahlen. Da gibt es zum Beispiel bei Sexmodell das VIP-Paket, was 385 Euro kostet. Und es geht noch weiter. Eine hat uns erzählt, um zum Beispiel den Zugang zu einer sogenannten Blacklist zu erhalten, eine Liste mit Telefonnummern von gefährlichen Freiern, wo Frauen sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, um Zugriff zu der zu erhalten, muss man zusätzlich 329 Euro zahlen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, allein auf Sexmodell, das ist eine von diesen Dutzenden und Aberdutzenden Portalen, die Azzato betreibt, von denen wir wissen, sind 15.000 Escorts, bieten dort ihre Dienste an. Jetzt kann man sich das mal hochrechnen und vorstellen. Und so kommt man dann auch schnell mal auf diese 31 Millionen in nur einem Jahr, die wir wissen, dass Worldline für Azzato-Firmen abgewickelt hat.
Kannst du sagen, wenn er sich da jetzt doch so in mehreren Ländern bis jetzt zumindest einer Bestrafung entzogen hat, wie hat denn dieses Netzwerk ungefähr in groben Zügen funktioniert? Mir scheint ja vor allem, er hat darauf gesetzt, eine irrsinnige Menge in die Welt zu hauen. Bei euch im Text steht, es hat allein auf zwei seiner E-Mail-Adressen 186 angemeldete Webseiten gegeben, was sich ja für mich sehr irr anhört. Kannst du grob zu erklären, wie dieses funktioniert und wie es geschafft hat, dass er sich da der Bestrafung bis jetzt entzogen hat?
Also vielleicht kurz vorweg, also wenn da steht 186 Websites, da muss man sich nicht einzelne Portale vorstellen. Manche Portale haben mehrere URLs, viele dieser Webseiten sind einfach Subdomains für Zahlungswebseiten etc. Aber es handelt sich sicher um Dutzende Portale in mehreren Ländern auf dem ganzen Globus. Und wie das Ganze funktioniert, ist leider nicht so einfach zu erklären. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Aber ich denke, am meisten Sinn macht es, wenn ich dafür das versuche, an einem Beispiel so ein bisschen aufzuzeigen. Und zwar, was sich dazu sehr gut eignet, ist die Plattform eros.com. Das ist eine der meistbesuchten Escort-Seiten in den USA bis heute. Diese Plattform ist in den USA schon lange aktiv und sie genoss eigentlich auch unter Sexarbeiterinnen einen recht guten Ruf, bis sie 2016 von einer zyprischen Firma übernommen wurde, namens Kuil Limited. Und diese, das konnten wir nachweisen, also nachzeichnen, wurde von David Azzato gegründet. Ein paar Jahre später, nur wenige Monate nachdem in den USA ein verschärftes Gesetz in Kraft getreten ist gegen Online-Sexanzeigen, hat sie Azzato dann an die MPF Media Services GmbH verkauft. Eine Firma, die in Winterthur sitzt und von einem seiner, bis heute einem seiner Strohmänner geführt wird. Dieser wiederum war dann irgendwie ein Geschäftsführer von einer anderen Azzato-Firma, der CDP Media GmbH und so weiter. Und im April 2024 hat dann die Darslur Services AG in Luzern eros.com übernommen. Die ist eingetragen an einer Wohnadresse, einem ganz normalen Wohnblock in Luzern, wie übrigens fast alle Schweizer Azato-Firmen. Das sind jeweils irgendwie so Ein-Mann-Firmen auf Papier. Und eine ganz direkte Verbindung zu Azato lässt sich jetzt von Eros gar nicht mehr herstellen. Aber das heißt nicht, dass er nicht mehr dahinter ist. Uns liegen Treuhanderklärungen vor, mehrere zu mehreren Firmen, die belegen, dass Azato schon mehrfach Strohmänner für seine Firmen eingesetzt hat. Also er taucht dann zwar im Handelsregister nicht mehr auf, aber im Hintergrund wird ein Vertrag unterschrieben, wo praktisch draufsteht, Azato ist der wahre Nutznießer und er streicht das Geld für diese Firma ein und er entscheidet, was mit dieser Firma passiert. Aber im Handelsregister steht dann Herr so und so. Das war jetzt wahrscheinlich alles recht kompliziert, aber das zeigt einfach genau auf, wie das System funktioniert. Es muss undurchsichtig sein. Firma nach Firma nach Firma, und wenn irgendwo Ermittlungen aufgenommen werden, wird das betroffene Portal dann rasch auf eine neue Firma übertragen, oft in einem anderen Land und in einer neuen Jurisdiktion, wo halt die Behörden nicht mehr Zugriff haben, mit einem frischen Strohmann an der Spitze.
Ja, und ihr habt ja auch versucht, mit einigen von solchen Männern, muss man in dem Fall sagen, zu sprechen, die jetzt Firmen übernommen haben, die ihnen Azato verkauft hat. Und da kriege ich beim Lesen den Eindruck, die werden nicht wahnsinnig gern auf diesen David Azato angesprochen.
Den Eindruck hast du schon richtig bekommen. Ganz und gar nicht. Es wurde eigentlich jeweils nichts gesagt. Eine Person, bei der ich war, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will, der ist es sozusagen rausgerutscht, dass er die Firma eigentlich an Azato übergeben hat, was jedoch laut Handelsregister nicht stimmt, aber gemäß unseren Recherchen eben doch sehr gut zutrifft. Und dann gab es noch diese ganz lustige Szene, wo ich dann bei einem anderen Strohmann zu Hause geklingelt habe, der dann offenbar, also ganz offensichtlich wusste, dass hier ein Journalist kommt, weil ich kurz zuvor bei jemand anderem noch war, der mit dieser Firma zusammenhing. Und das war einfach eine fast schon ulkige Situation, wie dieser Mensch einfach schon bevor ich irgendwie die erste Frage stellen konnte, einfach rausgeschossen hat, ja, er hat die Firma vor einer Woche verkauft, was ja ein bisschen absurd ist. Und auf das hin hat er dann immer nur auf seinen Buchhalter verwiesen, wollte den Namen des Buchhalters aber nicht sagen und auch die Telefonnummer oder sonst die E-Mail-Adresse nicht rausgeben. Ich habe bis heute nichts vom Buchhalter gehört.
Du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, was Frauen im Sexgewerbe gearbeitet haben in Verbindung mit den Seiten von meiner Azato, was die so gesagt haben. Das ist ja nun ein Gewerbe, wo man wahrscheinlich relativ leicht in unangenehme Arbeitsverhältnisse kommt, aber die werden ja auch den Vergleich haben. Wie steht denn der Azato bei den Sexarbeiterinnen da?
Also ich konnte mit einer Dame sprechen, die tatsächlich persönlichen Kontakt zu ihm hatte. Leider darf ich nichts zu ihr sagen, wo sie kam, woher sie ihn kannte, was der Kontext ist, aufgrund des Quellenschutzes. Nur so viel, sie hatte Angst vor ihm. Angst vor Repercussionen, Angst davor, dass er wissen könnte, dass sie mit den Medien geredet hat. Was ja schon eigentlich sehr viel darüber aussagt, was für eine Art Mensch er ist. Darüber hinaus haben wir aber, also ganz offen unbekannt war in der Szene wohl nicht, weil wir haben doch recht viele Posts von Frauen im Netz gefunden. Vor allem aus den USA, wo er mit Namen genannt wird. Und da ist der Tenor eigentlich recht einstimmig. Er wird als Betrüger beschrieben, der eigentlich nur darauf aus ist, die Frauen auszubeuten, finanziell.
Gut, und dieses kleine oder vielleicht sogar gar nicht so kleine Imperium von David Azato ist jetzt bekannt geworden, weil es eben eine internationale Recherche, eine groß angelegte gab, zu einem Finanzdienstleister, der Worldline heißt und eben auch mit dem Herrn Azato geschäftet hat und mit noch etlichen anderen. Jetzt vielleicht am Anfang kurz, sind viele Länder daran beteiligt. Wie ist die WOTS da dazu gekommen?
Wir wurden angefragt von einem der Journalisten, der eigentlich die gesamte Worldline-Recherche koordiniert hat. Vielleicht hier noch kurz dazu. Die Azato-Recherche, über die wir bis jetzt geredet haben, das war ja so eine Art Spin-off von der ganz großen Geschichte, wo es eben um diesen Zahlungsdienstleister Worldline geht, der zweitgrößte in Europa, der größte in der Schweiz. Da gab es ein Leak aus Daten, die halt die krummen Geschäfte dieses Finanzgiganten offengelegt haben. Da sind natürlich auch die Kunden aufgetaucht und was für krumme Leute, unter anderem Azato. Und dieser Azato, der kam halt immer wieder in diesen Daten vor. Dieser Journalist vom Mediapart wollte Hilfe, um in der Schweiz vor allem das Ganze aufzudröseln. Und da er schon mal mit der WOTS zusammengearbeitet hatte für die Predator-Files-Recherche. Ja, und so habe ich das dann übernommen, weil sie brauchten wie uns, um die Beziehungen zwischen den Schweizer Firmen und Azato praktisch dingfest zu machen.
Worldline, das ist ein Name, du sagst, das ist was, der zweitgrößte Finanzdienstleister Europas. Der ist offenbar in vielen Ländern, taucht irgendwie auf. Ich habe noch nie gehört von dem. Ich nehme an, auch viele unserer Hörerinnen nicht. Was bieten die genau für Dienste an und ist das etwas, wo praktisch jeder früher oder später damit in Kontakt kommt, vielleicht ohne es zu merken?
Also ich würde sogar behaupten, dass so ziemlich jeder oder jede von uns mehrmals am Tag damit in Kontakt kommt, ohne es zu merken. Worldline, das kann man, denke ich, schon so sagen, ist einer der zentralen Akteure der europäischen Wirtschaft. Zweitgrößter Zahlungs- und Transaktionsdienstleister in Europa und über die Tochterfirma Worldline Schweiz der Marktführer in der Schweiz. Und es funktioniert eigentlich so, Worldline dient bei der bargeldlosen Zahlung als Vermittler zwischen der Bank des Kunden und der Bank des Händlers. Also jedes Mal, wenn man mit der Kreditkarte zahlt oder eine Online-Zahlung macht, dann sorgt Worldline im Hintergrund dafür, dass diese Zahlung auch am richtigen Ort ankommt. Und dafür nimmt sich eine kleine Provision. Das sind halt sehr, sehr viele Zahlungen und sehr viel mal eine kleine Provision macht dann halt doch sehr viel Geld.
Es geht ja in dieser Recherche vor allem darum, dass bei Worldline eine, sagen wir mal so, auffällig hohe Anzahl problematischer Kunden aufgetaucht ist in diesen Leaks, von denen du gesprochen hast. Haben die denn ihr Geschäft ähnlich aufgebaut wie der David Alzato, nämlich dass genau diese Geldströme vielleicht nicht wahnsinnig einfach zu verfolgen sind?
Das würde ich, glaube ich, nicht so sagen. Worldline ist ein ganz klassischer Großkonzern, der über Tochterfirmen in ganz vielen Ländern vertreten ist, etc. Also wir reden hier von einer völlig anderen Dimension als einer Zato. Ich meine, man hat definitiv versucht oder gemacht auch, dass man irgendwie schmutzige Kunden an Tochtergesellschaften in anderen Ländern zugeschoben hat, um das so ein bisschen zu verschleiern. Aber eigentlich haben sie sich gar nicht so große Mühe gegeben, das alles zu verschleiern. Die Daten sind einfach nicht öffentlich einsehbar. Aber es gab immer wieder, wurde das intern auch zum Thema gemacht. Also intern wusste man das. Also um die Frage kurz zu beantworten, ich denke nicht, dass man das mit Alzatos undurchsichtigen Firmengeflecht vergleichen kann. Es ist einfach ein Großkonzern, der sehr schmutzige Geschäfte gemacht hat im großen
Stil. Und wenn du sagst schmutzige Geschäfte, was für Geschäfte sind das da? Also ich nehme mal an, Prostitution wird auch da vorkommen.
Auf alle möglichen Arten, wie man im Internet durch irgendwie betrügerische oder illegale bis halblegale Machenschaften Geld machen kann. Diese Zahlungen müssen ja irgendwie abgewickelt werden. Worldline hat ihr Geschäftsmodell zu großen Teilen darauf aufgebaut, genau diese Art von Zahlungen abzuwickeln. Und zwar, weil es extrem lukrativ ist. Vielleicht kurz zum Verständnis. Ein normaler Händler zahlt bei einer normalen Transaktion eine Gebühr von vielleicht 2%. Diese Händler haben teils Gebühren von über 10%, also wirklich massiv viel höher. Also sagen wir mal, ein sauberer Händler würde sowas nie zahlen. Nur diejenigen, die wissen, dass sie Dreck am Stecken haben und die von keiner anderen Bank oder keinem anderen Zahlungsdienstleister als Kunden aufgenommen würden.
Es ist auch wahrscheinlich jeder schon mit ein bisschen halbseidenen Sachen im Internet konfrontiert worden, wenn er vielleicht was bestellt hat, was dann nicht gekommen ist oder sonst irgendwas. Ganz viel solche auch so, also relativ harmlose Sachen, das fällt alles unter diese betrügerischen Dinge, die da zum Beispiel bei Worldline jetzt so überproportional gelaufen sind.
Richtig. Genau, solche ganz einfachen Online-Betrügereien, Online-Casinos, die in vielen Ländern auch illegal sind, dort aber dann trotzdem abgewickelt wurden, zum Beispiel Frankreich, online zu Escort-Seiten, Prostitutionsseiten und Pornografie.
Diese halbseidenen Sachen, von denen Dominik spricht, spiegeln sich in einer Kennzahl wider, der Rückbuchungsquote oder Betrugsquote. Die Rückbuchungsquote bzw. Betrugsquote zeigt das Verhältnis von Geldrückforderungen zu den gesamten Transaktionen an. Es gibt viele Gründe, warum es zu Rückbuchungen kommen kann und der Transaktionsbetrag vom Kartenaussteller oder dem Zahlungs- und Transaktionsdienstleister zurückgefordert wird. Mastercard nennt als die drei häufigsten Gründe Betrug, den sogenannten Friendly Fraud, wenn jemand eine Belastung beanstattet, die er für betrügerisch hält, die aber tatsächlich nicht betrügerisch ist, wenn man zum Beispiel eine Belastung auf seiner Abrechnung nicht erkennt. Der dritte Grund, Serviceprobleme. Wenn Kunden bei Lieferproblemen oder Schäden manchmal direkt eine Rückbuchung anfordern, statt den Händler zu kontaktieren. Diese Rückbuchungsprozesse verursachen Kosten, weshalb Mastercard, Visa, PayPal etc. alles daran geben, Betrügereien zu unterbinden, damit die Rückbuchungsquote so klein wie möglich ist. In einem Interview mit der Handelszeitung sagt der Chef von Visa Schweiz, über sämtliche Zahlungen hinweg haben wir eine Betrugsrate von unter 0,1%. Bei kontaktlosen Zahlungen soll die Zahl sogar im Promillebereich liegen. Anders sieht es bei Worldline aus. In der Hochrisikoabteilung der Tochtergesellschaft in Belgien ist die Betrugsquote um einiges höher. Sie liegt bei 1,5%. Ein klares Indiz, dass massenhaft betrogen wird. Aber die hohen Gebühren scheinen die hohen Kosten bei weitem zu kompensieren. Was hat nun eine belgische Tochtergesellschaft oder der französische Mutterkonzern mit der Schweiz zu tun, kann man sich fragen. Naja, ziemlich viel.
Und jetzt kann man da auch, abgesehen von Herrn Azzato, offenbar in die Schweiz kommen, weil ja die Six Group, die interessanterweise ja, das ist schon seltsam, finde ich, die betreibt ja die Schweizer Börse. Also es ist eine Privatfirma, die die schweizerische Börse betreibt. Es gibt von dieser Six Group, gibt es ja Connections oder Verflechtungen mit dieser Firma Worldline. Welche Verflechtungen, von was sprechen wir da genau?
Also ganz konkret, die Six Group heute noch einen Anteil von 10,5% an Worldline und ist somit die größte Einzelaktionärin. Und ursprünglich, also war das mal deutlich mehr, 2018 hatte Six ihr Kartengeschäft an Worldline verkauft und sich größtenteils in Aktien austeilen lassen. So gehörten ihr zwischenzeitlich 27% von diesem Finanzgiganten, aber das hat sie dann, wurde schrittweise reduziert.
Und nun ist es ja so, dass es Worldline an der Börse gar nicht immer so gut geht. Also jetzt aufgrund von diesen neuen Enthüllungen ist der Kurs wieder gesunken. Schon 2023 ist es einmal passiert, dass die Kurse massiv gesunken sind und sie aus irgendwelchen prestigeträchtigen Indexes an der französischen Börse rausgeflogen sind. War der Grund, dass die Kurse da so gesunken sind, dass sozusagen ihr Geschäftsgebaren an die Öffentlichkeit gekommen ist, oder gab es noch andere Gründe?
Nein, der Grund ist eigentlich der gleiche, genau eben das beschriebene Geschäftsgebaren, nur damals ist es eben nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Im Herbst 2023 ist der Kurs abrupt vom einen Tag auf den anderen um eben 95% abgestürzt. Das war wirklich Rekord an einem Tagesverlust im französischen Leitindex CAC 40. Nur hat die Konzernführung damals behauptet, das liege an, Zitat, am deutlich schwierigeren makroökonomischen Umfeld. Heute wissen wir aber, dass das gelogen war. Was tatsächlich passiert ist, diese ganzen krummen Geschäfte, die Worldline gemacht hat, die sind irgendwann den Finanzaufsichtsbehörden in Belgien und Deutschland vor allem aufgefallen. In Deutschland wurde eine Buße verhängt und generell wurden sie einfach gezwungen, diese Geschäftsbeziehungen zu einem Großteil dieser schmutzigen, aber eben äußerst profitablen Kunden zu kappen. Die Sache ist nur, dass das Geschäftsmodell von Worldline dermaßen stark auf diesen Kunden praktisch gestützt war, dass das ein riesiges Loch in die Bilanz gerissen hat. So mussten sie dann eben diese Kurskorrektur durchgeben, was dann zu einem Verlust vom Vertrauen geführt hat und dann eben diesen krassen Kurssturz im Herbst 2023 von 60%.
Du hast schon gesprochen von diesen Gebühren, die auffällig hoch sind, wo man dann Rückschlüsse ziehen kann, dass nur Firmen solche hohen Gebühren zahlen, wenn sie wissen, dass ihnen Worldline irgendwelche Vorteile bietet, nämlich dass sie überhaupt ihre Geschäfte abwickeln können. Gibt es noch weitere Indizien, gibt es noch weitere Beweise, vor allem dafür, dass Worldline genau gewusst hat, wie sein Profit entsteht?
Ja, absolut. Ein riesengroßer Teil dieser geleakten Daten und Dokumente sind interne E-Mails und Berichte und alles, die ganz klar belegen, dass bis hoch in die oberste Führungsriege wusste man ganz genau, was man tat und mit was für Menschen und Kunden man es hier zu tun hatte. Und obwohl interne Berichte diese Probleme auch mehrmals ganz klar genannt haben, setzt man wirklich den Fokus bewusst auf diese Hochrisikohändler gesetzt, weil sie so lukrativ waren. Einmal wurde sogar eigens dafür eine eigene Abteilung geschaffen. In Belgien war das, glaube ich. Also nur, um sich auf diese Hochrisikokunden zu spezialisieren. Unter anderem gab es da auch so ein schönes Projekt, das Project Funke hieß. Und das Ziel war eine Umsatzverdopplung innerhalb von 4 Jahren. Und der Fokus sollte dabei ganz klar auf diesen Hochrisikohändlern liegen. Es ist wirklich eindeutig. Die wussten ganz genau, was sie gemacht haben.
Und was passiert jetzt, wenn man so agiert und erwischt wird? Also, oder anders gefragt, wie gilt jetzt Worldline heute? Kann man da eigentlich sagen, naja, gut, ist zwar eine schlimme Firma, aber der Markt hat ja funktioniert und hat sie abgestraft. Oder sind die Leute, die jetzt an Worldline vor allem Geld verdienen, trifft sie das überhaupt hart, dass das passiert ist? Wie geht es denen heute?
Ganz genau kann ich das, glaube ich, nicht beantworten. Aber was sicher schon mal zeigt, dass der Markt ein Stück weit funktioniert, ist, also am Publikationstag letzten Mittwoch ist der Börsenwert vom Worldline um satte 40% eingesackt an einem Tag. Mittlerweile hat es sich schon etwas erholt, ist aber immer noch bei minus 25%. Also ja, da gab es doch definitiv ein Abstrafen. Wie hart es jetzt die Manager bei Worldline trifft, wird sich wohl noch zeigen. Der CEO und der ehemalige Chef der deutschen Tochter PayOne mussten den Konzern schon 2024 verlassen. Vieles von dem, was jetzt beschrieben wurde in diesen Enthüllungen, geschah unter ihnen. Aber ja, es wird sich zeigen, ob weitere Köpfe rollen werden. Was wir
wissen, es sind einfach Personen, haben gewechselt. Zum Beispiel diese deutsche Tochterfirma oder die belgische vielleicht auch, wo es offenbar auch besonders interessante Vorgänge gab. Die existieren weiterhin?
Die existieren weiterhin und es ist aber auch tatsächlich so, dass Worldline im letzten Jahr, ich glaube, 12 Milliarden Euro nochmals abgewickelt hat aus so Hochrisikobereichen. Sie sagen zwar, jetzt sei alles sauber, aber alles deutet darauf hin, dass sie ihre Lektion keineswegs gelernt haben, sondern eigentlich fast weitermachen wie bisher, vielleicht nicht ganz im gleichen Ausmaß.
Ja, das ist ja so, das passiert in einem Bereich, nämlich Online-Finanzdienste, wo man ja schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar darüber spricht, ja, das ist eben, da muss man dann schon ein bisschen kontrollieren, dass es da nicht ausufert. Wie steht es denn jetzt um diese Kontrolle international und in der Schweiz, wenn jetzt so zum Beispiel erhöhte Quoten von teuren Gebühren zahlenden Kunden bemerkt werden, passiert dann irgendwas? Könnte das SECO in der Schweiz jetzt irgendwas machen? Es war auch SRF Investigativ an dieser Recherche beteiligt und dort sieht man, dass bei denen doch über Worldline-Konten doch viele Beschwerden auch bei der SECO landen. Könnte die Politik oder könnte die Justiz irgendwas unternehmen? Unternimmt sie etwas?
Ich bin hier etwas vorsichtig, mich hier allzu pointiert zu äußern, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Aber also in gewissen Ländern wurden ja auch Verfahren eröffnet. In Deutschland wurde PayOne, die Tochterfirma, bereits gebüßt wegen Verstößen gegen das Betrugs- und Geldwäschereirecht. Jetzt hat vor 3 Tagen, ich glaube am Freitag, die Brüsseler Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie ein Verfahren gegen die belgische Niederlassung von Worldline eröffnet hat, wegen Geldwäscherei. Und in Schweden hat jetzt auch schon die Finanzaufsicht den dortigen CEO vorgeladen und es könnte auch sein, also eine Untersuchung ist zumindest nicht ausgeschlossen, so formulieren sie es. Also ich meine, man kann durchaus was machen. In der Schweiz gibt es meines Wissens keinerlei Bestrebungen in diese Richtung. Was man aber an dieser Stelle schon fairerweise auch erwähnen muss, in den geleakten Daten gibt es nach meinen Kenntnissen keine Anzeichen darauf, dass die Schweizer Tochter, also Worldline Switzerland, irgendwie ähnlich krumme Geschäfte getätigt hat, zumindest nicht im großen Stil. Ob das SECO jetzt hier dahinter könnte, ja, wahrscheinlich schon, vor allem im Einzelfall bei einzelnen Firmen. Aber ja, ob das SECO jetzt irgendwie hier Worldline Switzerland ins Visier nehmen müsste, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Aber diese Klage, die jetzt in Frische in Belgien, da muss man schon stark annehmen, dass das aufgrund dieser neuen Veröffentlichungen auch passiert ist.
Oh ja, klar, das wurde auch ganz klar so gesagt.
Der Fall Worldline zeigt einmal mehr, die Schweiz ist ein sicherer Hafen für fragwürdige internationale Finanzgeschäfte. Die SIX Group, die Schweizer Börsenbetreiberin, profitiert als Großaktionärin seit Jahren von kriminellen Geschäften. Der Ruf des Schweizer Finanzplatzes könnte einmal mehr massiv geschädigt werden, insbesondere wenn das von Schweizer Behörden toleriert oder gar gewünscht wäre. Auf jeden Fall verleitet die Lage dazu, über die Gründe zu spekulieren, warum genaue Untersuchungen ausbleiben. Und was David Azzato betrifft, trotz 20 Jahren dokumentierter krimineller Aktivitäten von Kinderpornografie über Zwangsprostitution bis zu systematischer Ausbeutung und internationalen Ermittlungen betreibt David Azzato nahezu ungestört sein Escort-Imperium weiter. Ein Imperium, dessen Schalthebel bis heute in der Schweiz liegen. Mindestens 16 Unternehmen aus Azzatos Dunstkreis befinden sich hier. Es ist sehr verwunderlich, dass die Verschleierungstaktik mit dem System aus Strohmännern, internationalen Firmenverflechtungen und liberalen Schweizer Gesetzen es David Azzato ermöglicht, den Strafverfolgungsbehörden so einfach zu entkommen. Regulatorische Lücken, komplexe Beweislage, internationale Verflechtungen, Geschäftstätigkeit in unterschiedlichen Rechtssystemen, die Strafverfolgung und der politische Wille dazu scheinen in beiden Fällen systematisch zu versagen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.